Halli und Hallöchen zusammen. Ich habe heute das Vergnügen, hier in Drossingen bei der Volksbank, ja, wie soll ich sagen, für die da draußen Vorstände, wissen vielleicht viele gar nicht, was ist ein Vorstand, was macht denn eine Bank in der Vorstand? Ich habe gleich zwei davon an meinem Tisch sitzen und da ich grundsätzlich ein fauler Podcaster bin, bitte ich meine Gäste, sich immer gerne mal vorzustellen. Und zu meiner Rechten habe ich dann den
Stefan Kern.
Und zu meiner Linken
den Jörg Gomper.
So, das ist schon mal die erste Hürde, die wir genommen haben. Jetzt wisst ihr, welche zwei Vorstände wir in der Volksbank haben in Drossingen. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich darf auch private Fragen stellen, persönliche Fragen. Inwieweit sie beantwortet werden, das werden wir noch sehen. Aber wir wollen natürlich erstmal wissen, die Frage geht, ich überlege jetzt gerade, sind wir in der Sie-Form oder in der Du-Form? Als Podcaster bin ich natürlich da sehr, sehr, sehr entspannt.
Da geht's ja schon, wir duzen uns ja eh schon, würde ich sagen. Wir machen das in der Runde.
Sonst hätte ich auch eine Duzi-Angebot.
Alles gut, das machen wir auch.
Sehr schön. Volksbank Drossingen. Jetzt gibt es natürlich nicht nur die Volksbank Drossingen, aber es ist immer die Bonbon-Frage. Was macht denn die Volksbank Drossingen aus, Stefan?
Es ist vor allem ihre Größe. Es ist eine kleine, überschaubare Genossenschaftsbank mit knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Motiviert, mit Spaß an der Arbeit, mit großer Kundenorientierung. Und mit einer großen Veränderungsbereitschaft auch. Und ich denke, das ist der große Unterschied. Ne? Wir sind nah beieinander. Man schätzt sich gegenseitig. Man schätzt die Kunden. Ja, und deswegen sind wir eine Bank. Ein Vorstand, ein Vorgänger mal von mir hat gesagt, eine Bank zum Anfassen. Ja, so würde ich sagen, kann man es auch beschreiben. Ne? Eine Bank, die hier ist und hier bleibt und für die Kunden da ist.
Wunderbar. Jetzt haben wir ganz frisches Blut in der Volksbank. Was treibt dich nach Drossingen? Oder jetzt muss ich erstmal, jetzt oute ich mich jetzt wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, Drossinger oder nicht Drossinger?
Ich bin nicht Drossinger, aber in Speichingen geboren, also gar nicht so weit weg.
Ist nicht so schlimm, wir haben gemeinsam, ich bin auch Speichinger, ursprünglich, also gebürtig, aber das war es dann aber auch schon wieder.
Mehr war es bei mir auch nicht, aber damals hieß es, in Speichingen war die Geburtsklinik die bessere wie die Tuttlinger. So hieß es zumindest, nein. Aufgewachsen in Neuhausen-Obeck, wohne immer noch in Neuhausen-Obeck. Auf der anderen Seite des Landkreises Tuttlingen, nie irgendwo anders groß gewohnt. Deshalb kenne ich natürlich den Landkreis Drossingen weniger, aber natürlich jetzt seit 1.10. im vergangenen Jahr auch hier und werde so langsam warm mit der Stadt Drossingen.
Ja, ich wollte gerade meinen, ist gar nicht mal so schlimm. Also ich bin ja selber auch nicht Drossingen, ich bin auch von Drossingen, also Drossingen groß geworden. Ne? Nicht, dass man mich jetzt steinigt, wenn ich die Volksbank verlasse. Gibt es etwas, wo man jetzt schon sagen könnte, also das mag ich an Drossingen?
Also was ich toll finde, ist dieses Thema mit der Hochschule. Also auch dieses kleine Flair, den ein oder anderen Studenten dann doch mal in der Stadt zu sehen. Das kenne ich von meinen Stationen zuvor. Es ist immer toll, wenn Studenten und junge Menschen in einer Stadt sind. Ich glaube, die prägen auch ein Stadtbild. Und was ich ganz toll fand, war das ein oder andere Konzert, was ich schon besuchen durfte. Das Jahresanfangskonzert der Studierenden, das war ein tolles Erlebnis, was ich bisher so nicht hatte und deshalb würde ich sagen, ja, das war so die prägendste Erfahrung, die ich bisher mit der Stadt Drossingen und der Hochschule zum Beispiel hatte.
Also wir bohren jetzt mal ein bisschen mehr bei ihm, weil den Stefan kennen, den kennen wir ja schon ein bisschen. Wenn ich so höre, so die Stationen davor, Berührungspunkte, Studenten, wo waren wir denn überall?
Also ich habe klassisch Bankkaufmann bei der Kreissparkasse in Tuttlingen gelernt, also gar nicht so weit weg, die Straße hoch quasi, 1994. War dann unter anderem auch fast 11 Jahre lang bei der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar, sprich in Tuttlingen, damals noch Donau-Neckar. Und zuletzt war ich bei der Sparkasse Bodensee, eben in Konstanz, Friedrichshafen-Überlingen, weitere 3 Jahre, bis ich dann hier schlussendlich gelandet bin, bei der Volksbank in Drossingen.
Was mir jetzt sehr gut gefällt, auch wenn man wahrscheinlich jetzt gar nicht so den Schwerpunkt da irgendwie setzen will, Sparkasse, Volksbank. Also man merkt, es ist gar nicht so diese Spinnefeind, wo man sich immer denkt, oh, Volksbank geht nicht zur Sparkasse, Sparkasse geht nicht zur Volksbank. Und zack, haben wir einen Vorstand, ne, der bei der Sparkasse. Also man merkt, es ist gar nicht so dieses Riesenwettbewerbsdenken oder irre ich mich da, Stefan?
Ein Wettbewerbsdenken gibt es durchaus, das schon. Aber es ist mit Sicherheit keine Gegnerschaft oder sowas. Mhm. Ja. War ja auch 14 Jahre bei der Sparkasse, Rechtsabteilung, und dann später dann eben Bereichsleiter, stellvertretendes Vorstandsmitglied und so weiter. Und bei dieser Sparkasse gab es einen altehrwürdigen Vorstand noch, der war aber kurz bevor ich angefangen habe, hat er aufgehört. Und der war mal auf dem Dorffest irgendwo in Hornberg oder sowas, ja. Und dann gab es dann zum Mittagessen gab es dann Servietten von der damaligen Volksbank Kinzigtal oder sowas, ja. Und dann hat er sich geweigert, diese Serviette zu benutzen oder so, ne? Also das war natürlich vor vielen, vielen Jahrzehnten, ja. Und das ist natürlich lang nicht mehr so, ne? Ich denke mal, das sind zwei Bankengruppen, die für den Mittelstand da sind, die für die Privatkunden da sind, die einen natürlichen Wettbewerb haben, ja, der letztendlich allen zugutekommt. Und ich glaube, das ist einer unserer Erfolgsmodelle in der Bundesrepublik, dass man diese beiden Säulen hat, von Banken, ja, von Bankwesen, die eigentlich dann durch diesen Wettbewerb eigentlich tolle Leistungen letztendlich für die Kundinnen und Kunden hinbekommen. Ja. Ein großer Erfolgsgarant letztendlich unseres Wirtschaftssystems.
Okay, jetzt reden wir die ganze Zeit auch über Wettbewerb und wir haben ja die Digitalisierung. Die ist nicht mehr wegzudenken. Überall gibt es die kleinen intelligenten Biester im Handy. Ne? Die erzählen dir immer, wie toll du bist und was du morgen schon planen sollst, ne? Und wie dein Wirtschaftsjahr 2030 aussehen wird und dass du jetzt schon investieren musst und so weiter. Also wir merken, die Digitalisierung ist schon im Handy. Das Handy macht quasi schon unser täglichen Job. Es macht auch Bankgeschäfte. Jetzt reden wir natürlich nicht mehr über den Wettbewerb, sondern über das reine nackte Überleben, auch mal für die Bank, für andere Branchen, wenn es um die Digitalisierung geht. Wie schaut es jetzt generell bei der Bank aus? Alles wird digitalisiert, alle sollen weg vom Geld, nur noch mit der Karte. Ich soll alles von zu Hause machen, Online-Banking etc. pp. Wie schaut es da mit der Volksbank aus? Was macht ihr da speziell, um zu sagen, okay, wir sind ganz eng am Ball und wir spielen da mit?
Also grundsätzlich können wir natürlich sowohl persönlich als auch digital alle Prozesse abdecken. Also das ist mal Fakt. Das heißt, unsere Kunden der einer Volksbank bekommen eine tolle App mit allen Möglichkeiten, die heute vom Kunden gefordert werden. Man kann mit unserer Mastercard mit Apple Pay bezahlen, man kann unsere App überall nutzen, um mit Vero, also analog wie PayPal, Geld hin und her zu schieben, ohne die Bankverbindung zu kennen. Intern nutzen wir Prozesse, die fallabschließend teilweise im System funktionieren. Also wir können neben dem persönlichen Kanal, Sie persönlich oder dich persönlich zu beraten, können wir auch digitale Prozesse darstellen und vor Ort hier in Drossingen für die Kunden aus Drossingen. Sprich, ein Kunde kann zu uns kommen und Geld anlegen, ein Geldanlagegespräch mit uns führen. Er kann es aber theoretisch auch über seine App tun. Je nachdem, was er gerne hätte und wie er selber persönlich tickt.
Okay, jetzt gibt es das Geld nicht mehr. Das physische Geld ist ausgestorben. Spielen wir mal diesen Gedanken. Was soll ich jetzt noch bei einer Bank?
Gut, es ist ja mehr als Zahlungsverkehr bei der Bank. Ne? Also noch sind wir in der Situation, dass man für den Zahlungsverkehr eine Bank braucht. Und ich denke, das wird auch noch eine ganze Weile so sein. Aber deine These war ja, was wäre wenn?
Ja, also ja, wir brauchen, genau. Ne?
Dann glaube ich auch, und das ist eine der ganz, ganz wichtigen Transformationen, die wir jetzt im Augenblick ja schon angehen. Es gibt so diesen Leitsatz für uns so ein bisschen, ja, dass wir sagen, bei allen wirtschaftlich wichtigen Entscheidungen eines Kunden, ja, sind wir eigentlich für den Kunden, die Kundin da. Und das ist vielleicht auch der entscheidende Punkt. Also es geht einerseits um Zahlungsverkehr, es geht um Kontoführung und so weiter, aber es geht eben auch um die wirtschaftlichen Entscheidungen wie Baufinanzierung, bei den gewerblichen Kunden eine Maschine zu finanzieren, eine Investition. Es geht um die Baufinanzierung bei Privatkunden. Es geht um Wertpapieranlagen. Ja? Das erste Geld, was man verdient hat, wie legt man das an? Alles Dinge, die man theoretisch für sich alleine irgendwie übers Internet gestalten kann, ja? Über entsprechende Anbieter. Aber auf der anderen Seite zeigt sich, dass egal, welche Generation man anspricht, bei diesen wirtschaftlich wichtigen Entscheidungen eigentlich die alle Menschen, auch die ganz Jungen, auch die ganz junge Generation sagt, da hätte ich gerne jemanden an meiner Seite, den ich mal fragen kann, ja, wo wir mal die Dinge mal durchspielen können. Ja. Also wenn es dann wirklich darum geht zu sagen, ich investiere jetzt in eine Wohnimmobilie oder ich tue mein erstes sauer verdientes Geld tatsächlich mal in eine Wertpapieranlage eben auch einbringen, ja, da hat man dann doch eigentlich gerne jemanden bei sich, den man fragen kann, der Erfahrung diesbezüglich hat. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo man davon ausgehen kann, dass man Banken und insbesondere jetzt auch eine mittelständische Bank wie die Volksbank Drossingen auch noch in vielen, vielen Jahren braucht. Ja, also dort, wo es um wirtschaftlich relevante, wichtige Entscheidungen geht, dort einen Partner zu haben, dem man vertraut, der nicht wegläuft, sondern dauerhaft da ist. Und das ist die Legitimation, die Rechtfertigung für eine Bank und für die Volksbank Drossingen.
Jetzt kommt natürlich eine ganz super spannende Frage. Digitalisierung bedeutet sehr viele Apps, sehr viel PC, meistens aber alles irgendwo im Handy. Und bedingt durch meine Podcast-Welt weiß ich, wir haben sehr, sehr viele Sehbehinderte. Das heißt nicht blind per se, sondern wir reden übers Alter. Das heißt, ich bekomme Probleme mit dem Sehen. Gibt es schon Wege, wo ihr sagt, ja, unsere Apps gehen schon dahin und unterstützen quasi dieses sprachgeführtes Banking, wobei ich jetzt vorsichtig bin, weil Banking bedeutet natürlich auch Geld. Aber gibt es da schon Tendenzen, wo ihr sagt, wir sind da dran? Das ist natürlich entwicklungstechnisch gar nicht mal so ohne.
Also aktuell ist es mir nicht bekannt, dass unsere App irgendeine Sprachunterstützung bietet für Personen, die es nicht mehr sehen können oder aufgrund des Alters auch einfach nicht möchten. Was wir versuchen in Zukunft anzubieten, wird der telefonische Weg sein, also dass man uns auch mal anrufen kann, zentral anrufen kann, keine Telefonzentrale an sich, sondern ein Dialogcenter zu haben, wo Menschen, die es nicht auf dem Handy schaffen, ihre Geschäfte zu machen, gegebenenfalls telefonisch uns erreichen zu gewissen Zeiten und dort ihre Anliegen lassen können und wir helfen können, vielleicht so in diesem First-Level-Support. Und am Schluss bleibt diesen Menschen dann nach wie vor, und das ist ja auch ein Standbein, welches wir zukünftig haben wollen, die persönliche Beratung und die persönliche, der persönliche Service, der wird nicht weniger werden. Also unser Ziel wird es sein, für jeden etwas dabei zu haben. Jeder kann, wenn er möchte, gerne den digitalen Weg wählen. Er kann uns telefonisch über Videocalls von mir aus auch erreichen und er kann uns, digital persönlich und über ein Telefon oder über ein Videocall erreichen. Das sind so die Punkte.
Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man genau diesen Aspekt nämlich nicht mehr aus den Augen verliert, denn wir reden jetzt über eine Spielzeit. Also Spielzeit nenne ich es wirklich. Wir spielen jetzt alle am Handy rum, den ganzen Tag guckt die Welt eigentlich mehr aufs Handy als auf die Straße. Aber es kommt dieser Zeitpunkt, da können wir gar nicht mehr so richtig gucken. Warum? Weil unsere Googler uns einfach verlassen. Das geht nicht mehr. Und da ist die Idee eines Dialog-Marketing-Centers, nenne ich es wirklich so. Man kann auch beraten, man kann auch verkaufen, wie auch immer, was man will, dass man, stelle ich mir jetzt gerade vor, mit einem persönlichen Geheim-PIN, wie auch immer, dass man sogar Geschäfte abschließen kann. Geht es gedanklich in die richtige Richtung, Stefan?
Absolut. Das sind genau die Dinge, die wir gerade durchdenken und vorbereiten und die auch gar keine ferne Zukunftsmusik sind, sondern die in Bälde letztendlich bei uns auch umgesetzt werden.
Schon lustig, ne? Wir reden über Digitalisierung, müssen uns aber ständig Gedanken machen über Anführungszeichen analoge Dinge, weil wir es irgendwann nicht mehr schaffen oder aktuell schaffen wir es noch nicht. Wer weiß, was der kleine Helfer da alles im Handy noch macht. Aber das ist schon mal eine Reise, wo ich sage, da müssen wir immer dran denken, in die richtige Richtung zu gehen, dass wir alle abholen können.
Ja, natürlich. Adobe bietet, glaube ich, seit 5 Jahren die Möglichkeit, die PDFs vorlesen zu lassen, die man so tagtäglich als E-Mail bekommt. Ich habe es einmal in meinem ganzen Leben getestet. Bisher konnte ich es immer lesen, wo es wahrscheinlich einfacher wäre, die PDFs zu hören, wie sie zu lesen. Aber ich selber lese es immer noch ganz gerne. Also von dem her, wir versuchen wirklich für jeden Kunden, jeden Kanal so aufzubauen, dass er passend ist, dass wir die Bank sind für jede Situation. Das ist so ein bisschen das Bild, was wir uns beide gegeben haben oder geben.
Absolut.
Und wie gesagt, wie es der Stefan schon gesagt hat, in sehr, sehr naher Zukunft.
Und ich glaube, es geht so ein bisschen auch um den grundsätzlichen roten Faden. Also was bei uns nicht passieren wird, ist, dass wir sagen, wir implementieren digitale Prozesse, um beispielsweise Skaleneffekte zu erreichen, um Kosten zu sparen oder sowas. Ja? Sondern bei uns geht es darum zu sagen, digitale Prozesse sollen eigentlich ein Mehr an Möglichkeiten bieten in der Beratung, ne, in der sonstigen Bankdienstleistung. Also das ist der entscheidende Punkt. Also wir möchten Digitalisierung verwenden, um den Menschen und den Kundinnen und Kunden letztendlich einen Mehrwert zu verschaffen. Und das ist der entscheidende Punkt. Also bei uns, wenn wir beispielsweise über so einen Dialog- und Service-Center reden, dann reden wir eben gerade nicht über ein Callcenter durch die Hintertür oder irgendwie sowas, ja? Sondern es geht darum, dass wir im Prinzip auffächern möchten, die Möglichkeiten, die Kunden dann haben, ja, mit uns zu kommunizieren. Ja? Und dann wird es dann tatsächlich so sein, dass man beispielsweise sagt, übers Online-Banking, über die Videoberatung, das heißt, ich habe da meine ganz normale Maske vom Online-Banking oder Mobile-Banking auf dem Bildschirm, sehe auf der anderen Seite des Bildschirms dann den Berater, die Beraterin und kann dann zusammen letztendlich dann die entsprechende Dienstleistung eben zu Ende führen. Und das ist dann der große Vorteil. Und das ist dann ein Punkt, wo wir dann sagen, dann haben wir mal einen großen Meilenstein geschafft. Aber wie gesagt, darum geht es nicht, dass wir sagen, ja gut, in 12 Jahren sind wir mal so weit. Sondern da werden wir in den nächsten Monaten so weit sein, das anzugehen und auch umgesetzt zu haben.
Muss ja schnell gehen. Digitale Welt ist eine schnelle Welt. Ja, gut, leider, wie man es will. Jetzt haben wir haben vorhin im Vorgespräch über Fintech-Unternehmen gesprochen. Ja, Fintech finde ich erstmal lustig. Stefan, was heißt nochmal Fintech?
Also kommt aus dem Englischen und setzt sich im Prinzip aus Financial und Technology zusammen. Ja? Und der bekannteste ist mit Sicherheit PayPal. Ja? Also eine Innovation, die ja gar nicht so alt ist und die den Zahlungsverkehr natürlich ein Stück weit revolutioniert hat.
Bei PayPal, holt mich ab, wenn ich mich irre. Ich freue mich, wenn ich mich irre. Dann lerne ich nämlich gleich wieder was dazu. Ich dachte, PayPal ist lediglich ein Dienstleister, der Geld von A nach B schiebt, so ein bisschen wie so ein kleines Treuhandkonto. Ist das jetzt wirklich ein Wettbewerb zu einer Bank?
Naja, also wenn ich meine Kinder frage, wie sie quasi Geld transferieren von A nach B, wenn sie mal abends weg sind und jemand was auslegt, dann ist immer die Antwort PayPal. Das heißt, Beträge werden immer übers Handy, über die dann dort registrierte E-Mail-Adresse oder Handynummer quasi von A nach B transferiert. Was früher die Überweisung war, wo der Bankbeamte quasi die Überweisung ausgefüllt hat und über 3 Buchungstage diese Überweisung ausgeführt wurde, funktioniert jetzt per Klick, per Face ID, ohne Bankverbindung, ohne IBAN, ohne irgendwelche 22 Zeilen. Also ich finde das schon eine Innovation und ich glaube gerade bei den jüngeren Kunden ist das etwas, was mehr als nur stattfindet und was mehr als nur bekannt ist. Ich glaube, dass mehr Junge die PayPal kennen wie die Volksbank, übertrieben gesagt. Weil einfach die Technologie PayPal zu benutzen, Geld von A nach B zu schieben, deren Probleme zu 80% quasi löst. Ja. So dieses Klassische, wie wir es noch kennen, mit Kontobuch und Überweisungsträger und Daueraufträgen, das findet nicht mehr statt. Und deshalb hat ja unsere Gruppe auch gemeinsam mit den Sparkassen übrigens, um da nochmal den Weg einzuschlagen, dieses Vero oder Vero kreiert und erstellt. Jeder, der solche Apps von uns oder von der Sparkasse hat, kann das auch tun. Nicht über einen Server, der irgendwo in Amerika steht, wo man seine Daten und sein Zahlungsverkehrsverhalten sicherlich auch für weitere Zwecke hergibt, wie zum Beispiel Marketingzwecke. Ist Vero etwas, was zum Beispiel die Genossen mit den Sparkassen unter anderem zusammen aufgelegt hat? Man wird immer mit Datensicherheit geworben. Also wir können das auch, nur jetzt müssen wir es natürlich auch noch nach außen tragen.
Das ist ein schöner Gedanke. Ich habe erst letztens, wollte ich jemand ganz kurz was zurückzahlen. Ja. Und er sagt, schicke ich dir per PayPal.
Ja, genau.
Antwort, habe ich nicht. Also wie, du hast es nicht? Ja, genau. Ja, mach eine Überweisung. Also was? Wieso? Ich hätte ihm jetzt eine Echtzeitüberweisung gemacht, weil ich das will, dass er es ja sofort hat. Deswegen der Gedanke, den ihr da habt, Vero?
Ja, Vero ist, glaube ich.
Vero heißt? Vero hört halt nicht. Vero. Ja, PayPal Vero. Eigentlich schade, dass wir mal alles verdenglischen. Ne?
Ja,
aber der Gedanke ist doch super, weil ich habe die Gewissheit, es ist meine Banking-App, das ist meine Bank. Ich vertraue meiner Bank, somit automatisch auch irgendwo meiner App. PayPal kenne ich nicht. PayPal ist irgendjemand da draußen und wir wissen alle diese ganze Phishing-Aktionen, die teilweise passieren. Ne? Dein Konto hat sich verändert, bitte melde dich an, bla bla bla. Deshalb dieses Spiel oder diese App, nicht dieses Spiel, sondern diese App, die ihr da jetzt entwickelt, ich bin sogar fest davon überzeugt, würde ich sofort nutzen, wenn ich weiß, ich kann genau das Gleiche machen, habe aber die Gewissheit, dass es meine Bank und da ist nicht ein Zwischenhändler, der da irgendwie noch mitmacht.
Das ist schon in deiner App integriert. Vero funktioniert seit Wochen, Monaten ohne Probleme. Also das kann jeder schon nutzen. Ich nehme mal das Beispiel eines Autokaufs. Wenn ich überlege, wie man früher ein Auto gekauft hat, einen Gebrauchtwagen irgendwo in der Nähe von, keine Ahnung, Stuttgart, da musste man das Geld bar abheben, der Verkäufer musste das Geld entgegennehmen, man musste hinfahren und so weiter und so fort. Mittlerweile fährt man dorthin, wenn man das Auto möchte, kann die Echtzeitüberweisung direkt machen. Der Verkäufer hat das Geld direkt auf dem Konto. Da muss keine Bartransaktion mehr stattfinden, da muss niemand irgendwelche Geldwäschebögen ausfüllen. Niemand ist damit beschäftigt, ja, das muss man einfach mal sehen. Das sind viele Vorteile dieser Instant Payment, PayPal, Vero-Geschichten. Ja? Das sind wahnsinnig viele Vorteile.
Habe ich dann aber auch die Sicherheit, ein Limit zu setzen? Wir kennen es ja sehr oft, wenn du sagst, ich möchte mal die Gucci-Handtasche für 50.000 Euro mal ganz kurz kaufen, falls sie nicht gerade doch in China direkt zu bestellen ist aktuell. Wie stelle ich mir das vor, wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt ein Auto und sage, ich möchte eine Echtzeitüberweisung machen, hier haben sie die 40.000. Also aktuell sagt mein Kopf, geht ja gar nicht, du hast ja so ein Limit drin, das funktioniert ja gar nicht. Funktioniert das also doch?
Also das Banklimit gilt auch weiterhin natürlich. Das heißt, man muss natürlich dann über das entsprechende Guthaben oder die Kreditlinie verfügen. Dann wird es funktionieren. Ansonsten funktioniert es nicht.
Also ein bisschen schaffe, Häusle baue oder genug Geld haben für eine App.
Ja, wobei es dann doch noch ein Tageslimit für eine Überweisung gibt. Also wir haben da ein grundsätzliches Limit. Ich müsste lügen, glaube 2.500 Euro am Tag, welches begrenzt ist. Aber das kann jeder Kunde selber über seine App auch Tag individuell hochsetzen. Also wenn du dann das Auto kaufst für 40.000 Euro, dein entsprechendes Guthaben oder deine Kreditlinie das hergeben würde, gibt es diese 2.500 Euro Grenze als Tageslimit, aber das könntest du auch mit einer TAN quasi hochschalten, sodass du eine Echtzeitüberweisung über 40.000 Euro beim Autohändler sitzend tätigen kannst. Und der guckt auf seinen Bankaccount, drückt einmal aktualisieren und sieht, oh, der Sascha hat mir die 40.000 Euro überwiesen. Hier, bitte dein Auto.
Also ihr merkt, es ist letztendlich jetzt aktuell nur ein Problem von der Bekanntheit von dieser App. Aber ansonsten würde ich jetzt gerade sagen, klar haben die einen extrem langen Vorsprung. Ja? Und ich würde mal sagen, alle anderen haben genau das gleiche Problem jetzt wie ihr auch. Aber ich kann mir dann vorstellen, das heißt, in Zukunft könnte es passieren, dass man dann sagt, okay, ich möchte bezahlen mit dem, mit dem, mit dem. Oder vielleicht ein Anbieter deiner Wahl, dass man das auswählen kann. Weil das fehlt mir noch, dass man quasi schon fast aufgezwungen bekommt, du musst aber ein Konto bei dem haben, du musst ein Konto bei dem haben, aber du darfst nicht mit dem Konto deiner eigenen Bank bezahlen. Außer du machst Lastschrift kannst du machen. Oder kann man, nee, man kann auch mittlerweile sogar eine Sofortüberweisung mit der eigenen Bank machen. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich mache das so selten in der Art. Ich mache das dann immer mit P.
Ja. Mit PayPal?
Weiß nicht. Heißt es so, ja?
Also wie gesagt, Vero ist ein Bestandteil, Geld ohne Bankverbindung hin und her zu schieben. Das würde ich jetzt nicht für den täglichen Überweisungsverkehr hernehmen. Ja? Also das muss man schon noch trennen. Vero soll definitiv eine Alternative zu PayPal sein und ist eine Alternative zu PayPal, aber der klassische Überweisungsverkehr oder dieses Instant Payment ist so ein bisschen das Thema, innerhalb von 10 oder 8 Sekunden wirklich die Gutschrift beim anderen über eine klassische Überweisung für größere Beträge quasi zu ersetzen. Weil man hat ja sich immer gewundert, was macht die Bank denn mit die 2 Tage lang mit meinem Geld, bis das bei der Kollegen ankommt.
Ja, was macht denn die Bank?
Ja, was macht denn die Bank? Genau, ja. Anlegen.
Ja, aber ernsthaft gefragt, teilweise hörst du immer, du hast überwiesen, ja, wo ist mein Geld? Ist noch nicht da.
Also mittlerweile ist es so, wenn du von der Volksbank morgens eine Überweisung tätigst Richtung Sparkasse, ist es noch tagesaktuell, nachmittags meistens drauf. Das heißt, da liegen wenige Stunden dazwischen. Das ist nichts anderes wie zu einer Zentralbank zur nächsten, von links nach rechts. Früher waren da 2 bis 3 Bankarbeitstage dazwischen. Da ging es noch ein bisschen länger. Also mittlerweile sind wir da schon.
Jetzt, ihr dürft natürlich sagen, nächste Frage, aber die Frage stelle ich jetzt trotzdem. Sitzt irgendjemand da und gibt solche Beträge frei? Oder warum kann es sein, dass es teilweise auch mal einen Tag dauert, bis das Geld irgendwo anders ist?
Also da sitzt natürlich niemand mehr, der entsprechende Gelder freigibt, sondern das ist natürlich alles automatisiert. Ja. Und das Einzige, wo es eigentlich dann mal ein bisschen länger gehen kann, ist natürlich ins Ausland. Ja. Oder aber wenn es natürlich dann zwischen den Gironetzen natürlich dann eben auch fluktuiert. Also das heißt, wenn man natürlich jetzt einfach das entsprechende Geld anweist, das geht von der Volksbank dann über die Bundesbank beispielsweise zur Deutschen Bank oder zu einer internationalen Bank. Aber letztendlich hat man sich ja darauf eingestellt, wie der Kollege gerade gesagt hat, über das SEPA-Verfahren, gibt es ja ganz klare zeitliche Vorgaben, wie im Prinzip das Geld angewiesen werden muss und wann es ankommen muss. Und diese Fristen werden ja auch in aller Regel immer eingehalten. Ne?
Jetzt kann man natürlich sagen, ich verstehe es nicht. Digitalisierung bedeutet, ich klicke nach links und dann sollte auch auf der rechten Seite doch das Geld schon da sein. Warum ist das nicht so? Also ich mache eine Überweisung aktiv und sage Tschüss zu diesem Geld. Warum ist es dann nicht auf der anderen Seite?
Grundsätzlich ist das auch so. Also wenn du heute eine Überweisung tätigst und das über mir überweist und du klickst Instant Payment an, also sprich direkte Sofortausführung, dann ist das innerhalb von 10 Sekunden auf meinem Konto. Das ist so reglementiert worden und das ist auch gut so. Wenn wir es nicht als Instant Payment machen, läuft die Überweisung einen anderen Weg und braucht 2-3 Stunden länger. Wenn das vormittags passiert, ist es meistens noch am gleichen Tag dann dort. Wie gesagt, das war früher viel, viel schlimmer. Und auch ins Ausland ging es ja teilweise mehrere Wochen. Mittlerweile, wenn man seine Ferienwohnung am Gardasee anzahlt und dort an den Campingplatz 200-300 € Anzahlung überweisen muss, kann man das ebenfalls als Instant Payment Zahlung machen, dann ist der Betrag noch in der gleichen Frist da, wie wenn ich es innerhalb von Deutschland mache. Das hat diese EU-Regulierung natürlich auch an Vorteilen mit sich gebracht, dass ich mit dieser Instant-Payment-Geschichte im kompletten Euroraum quasi ja, sekundenabhängig die Gutschrift erwirken kann.
Mein lieber Scholle, so viele Zahlen. Also bei mir raucht ja schon langsam der Kopf. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass man das als Beruf wählt. Jetzt ist aber das so, der ganze Tag jongliert ihr mit Zahlen. Ihr kriegt, was weiß ich, wie viele Fragen gestellt. Was macht ihr denn, um einfach mal euch zu erholen in der Freizeit?
Vieles, ja. Also ich fahre zum Beispiel jetzt Donnerstag nach Paris zum Beispiel, also verreisen mit der Familie. Ich habe 3 Töchter mit meiner Frau. Ja, also das machen wir immer viel Musik. Ja, also ich spiele ja Klavier, Konzerte gehen, Literatur lesen auch vor allem, ja, Sport, mit Freunden was unternehmen. Also wirklich, wirklich ganz unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch notwendig und es ist auch möglich. Ja, also das heißt, viel arbeiten, konzentriert arbeiten, Spaß an der Arbeit haben, aber dann im Prinzip auch zu, ich sage mal, vernünftigen Zeiten dann auch tatsächlich nach Hause zu kommen und am Wochenende eben auch zu genießen. Ja, das passt schon.
Spannend. Und auf meiner Linken?
So viel ist es bei mir gar nicht. Nein, Quatsch. Also, was natürlich immer wichtig ist, sich auch tags oder in der Woche sich wirklich Grenzen zu setzen, dass es dann halt nicht jeden Tag bis 20 oder 21 Uhr geht, sondern auch wirklich sich mal zu zwingen, das Private in den Vordergrund zu stellen. Klar, viel Zeit mit dem Partner zu verbringen. Die Kinder sind schon etwas größer, also quasi aus dem Haus. Aber was mir halt immer wichtig ist, wirklich die Freizeit sinnvoll zu nutzen. Ich spiele unter anderem Tennis. Das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Am 1. Mai ist bei mir wieder eine kleine Wanderung geplant. Und wenn es nur ein paar Kilometer sind, den Rucksack zu packen und das schöne Donautal, wie auch immer, zu wandern, das sind schon so Momente, die ich dann auch suche. Unter anderem da ja, den Kopf freizukriegen von dem Alltag, den wir jeden Tag so erleben.
War in der Jugend Bank schon immer der Traumjob?
Nee, wenn ich erzählen würde, wie ich zur Bank kam, das sorgt sicherlich für einen Lacher, aber was macht man so als Realschüler mit in der 9. Klasse? Man muss Bewerbungen schreiben und dann war mir klar, dass ich einen kaufmännischen Beruf haben wollte. Ich wollte damals so, das war 93, eher so ein bisschen in die IT-Schiene, vielleicht Industriekaufmann und dann habe ich die Überzeugungsarbeit meines Vaters war dann die, ja, wir könnten uns doch einmal bei der Kreissparkasse bewerben. Und so bin ich dann durch den Anstellungstest, den ich dann bestanden hatte, im Lehrjahr gelandet und habe dann 94 die Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen und habe mir nie was anderes vorgestellt seither, das nicht. Aber wie ich zu diesem Beruf kam, war eher, ich sage jetzt mal Zufall, aber in diesem Beruf zu bleiben seit 1994, das war schon bewusst so gewählt. Auch wenn die Branche Bank schon sehr viel seither erleben durfte. Früher war es ein sehr angesehener Beruf, Bankkaufmann zu lernen. Gefühlt hat es ein bisschen nachgelassen, gefühlt. Ich hoffe, es ist wirklich nicht so. Aber so kam ich damals auf die Bank und seither bin ich Banker.
Also ich hätte gesagt, das ist immer noch ein Angesehen. Also für mich, wenn einer sagt, ich mache eine Bankkauflehre, sage ich immer noch, ja, ordentlich.
Ja, absolut.
Ja, hast du ein gutes Fundament? Bist du irgendwann Vorstand? Nein. Nein, aber du hast halt einfach ein breites Spektrum. Also ich finde, wenn man da, ich sage immer wollen, ja, wenn du nicht willst, kannst du lernen, was du willst, bringt nachher eh nichts mehr. Aber wenn du hier Lust hast, eine Ausbildung zu machen und Volksbank kenne ich jetzt auch schon länger durch, ne, Gewerbeverein noch ein bisschen tiefer, denke ich wirklich, also wenn du dich jetzt nicht wirklich allzu blöd anstellst und richtig Interesse zeigst, dann kann aus dir hier definitiv was werden. Hier hast du Zukunft, ja. Hier hast du Perspektiven. Ja, also das sehe ich schon wirklich als immer noch einen guten Job an. Dein Job, mein Lieber, was war es eigentlich ursprünglich?
Ach so.
Die Frage kriegst auch du.
In der Tat, ja. Ich habe Jura studiert, ne? Wollte immer Rechtsanwalt werden. Das fand ich spannend. Schon immer auch diese Filme von früher und diese Bücher, ja, so 12 Geschworenen und Urteil von Nürnberg und also Fragen von Gerechtigkeit, das fand ich immer ganz arg spannend. Und habe dann Examen gemacht, das zweite Staatsexamen, das hat auch gut funktioniert und habe dann angefangen, mich zu bewerben. Und dann war eine Sparkasse, damals Haslach-Zell, jetzt Kinzigtal, da an mir interessiert. Und ich an ihr, und weil man da tatsächlich eine Rechtsabteilung aufbauen durfte. Ja. Damals gab es auch ja, viele in allen Bankengruppen rechtliche Auseinandersetzungen, Diskussionen. Also das Bankrecht war damals sehr im Fluss. Ja. Es ging dann um die Frage Beratungshaftung und so weiter. Haben aber nicht nur diese Bank gehabt, sondern auch andere Banken, diese Themenstellung. Habe mich da, glaube ich, dann ganz gut angestellt.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest. Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv. Widersprüchliche Aussagen. Ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft. Und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht. Und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Man konnte dann auch dieses kreative Element einbringen, also letztendlich so eine Art von ja, Profit Center zu sein, Unterstützer zu sein für den Vorstand, für die einzelnen Abteilungen, sodass es, glaube ich, dann am Ende dann wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Und das ist dann dem damaligen Vorstand offensichtlich auch aufgefallen und hat gesagt, ja gut, vielleicht würde man dem Herrn Kern noch ein paar andere Dinge anbieten, ja, die für ihn interessant sind, außerhalb vom rechtlichen Bereich. Und dann bin ich quasi auf die Management-Schiene gegangen. Das fand ich dann auch total spannend. Hat mir dann ermöglicht, dann eben auch stellvertretendes Vorstandsmitglied zu werden. Und von da habe ich mich dann irgendwann mal dann auf die Vorstandsstelle bei der Volksbank Drossingen beworben. Und dann hat es auch geklappt.
Ja. Haben wir ja Glück gehabt.
Ja, ich hoffe mal, dass das manche so sehen, ja.
Absolut. Stellen wir uns jetzt vor, es gibt keine Banken mehr. Also gibt es nicht mehr. Ja, wir bezahlen mit irgendwas anderem, aber es gibt die Banken nicht mehr, diese ganze Kryptowährung, es gibt nichts mehr, sondern wir haben irgendwas anderes. Was würdet ihr dann tun?
Also die Frage ist ja, also gibt es tatsächlich überhaupt keine Bank mehr? Also das heißt,
es gibt keine Bank mehr. Das wird also bezahlen irgendwas anderes. Also was würdest du denn sonst noch so machen? Ja, was würdest du sagen, hey, das wäre noch ganz cool.
Okay, alles klar. Jetzt ist so ein bisschen so die Frage, also könnte man sich wirtschaftlich leisten, ganz was anderes zu tun, oder müsste man ein bisschen auf das Geld achten?
Du kannst machen, was du willst.
Ich kann machen, was ich, oh Gott, das wäre natürlich fantastisch. es wäre ganz viel bei mir, ich sage mal so im literarischen, musischen Bereich, ja. Also auch, ich meine gar nicht damit, dann irgendwie die Welt zu beglücken mit meinem Klavierspiel oder mit meinen literarischen Fähigkeiten, sondern für mich selber Dinge letztendlich erschließen im Bereich Kunst, Literatur, Neues entdecken, neue Menschen kennenzulernen, neue Ideen, neue Länder auch. Sprachen. Ich bin sehr untalentiert leider im Sprachlichen, aber auf der anderen Seite liebe ich es wirklich trotzdem sehr. Also in dem Bereich würde ich mich dann im Prinzip umtun.
Ja. Okay, danke. Jetzt habe ich dich natürlich richtig gut überfallen. Du hast jetzt Vorbereitungszeit gehabt. Ja.
Gott sei Dank konnte ich ein bisschen überlegen, was ich sage. Nee, also es sind bei mir zwei Dinge. Ich würde, glaube ich, früh anfangen, eine Sportart zu erlernen und diese zu professionalisieren. Das ist irgendein Profit muss es geben, auch wenn es keine Banken mehr gibt, aber keine Ahnung, was so ein Tennisspieler mittlerweile alles verdient oder so ein Golfspieler. Das wäre so eine Schiene. Und die andere Schiene wäre irgendwas mit Reisen zu machen. Also die Welt mal noch mehr zu sehen, wie man das bisher so gesehen hat. Da hat mich die Reise vom Stefan dieses Jahr so ein bisschen inspiriert, weil Südamerika war so ein Ziel, wo ich nach wie vor auch im Fokus hätte. Das würde mich schon wahnsinnig interessieren. Und wenn es keine Bank mehr gäbe und keine Bankvorstände notwendig wären, dann hätte ich früh angefangen, wahrscheinlich die Welt noch mehr zu sehen, wie ich sie schon kenne.
Sehr schön. Letzte Frage von meiner Seite. Du spazierst schön im Wald, ne? Abends kommt eine Fee rausgehüpft und jetzt hast du drei Wünsche für das ganze Finanzwesen. Also wo soll die Reise hingehen mit den Banken, wenn du drei Wünsche hättest? Sei es Technologie, Menschlichkeit, alles, was du dir vorstellen kannst, drei Wünsche. Wenn du keine drei Wünsche hast, reicht auch ein Wunsch.
Also für unser Haus würde ich mir wünschen, dass wir den Weg, den der Stefan Kern und ich miteinander besprochen haben und begonnen haben und auch mit unserem Aufsichtsrat abgestimmt haben, dass wir den Weg gehen können. Ich weiß oder wir wissen, dass da noch Hürden auf uns zukommen werden, dass wir die Hürden gut meistern werden, weil einfach kann jeder. Aber ich glaube, den Weg, den wir eingeschlagen haben, konsequent durchzuziehen, das wäre ein Wunsch, den ich hätte, weil ich überzeugt davon bin, dass wir einen guten Weg einschlagen, um auch die Zukunftsfähigkeit unserer Volksbank zu garantieren. Ja, das ist so das eine. Und einen dritten Wunsch, wenn ich den dann noch hätte, wäre, das alles in Einklang zu bringen mit Familie und Umfeld. Das wäre so ein bisschen das Thema, was ich gerne hätte.
Sehr schön.
Stefan. Habe ich auch.
Ja. Ihr habt, in Summe habt ihr eigentlich sechs, wenn ihr okay, zusammen okay. Sechs Wünsche ist doch super. Also, ja.
Okay, alles klar. Ich glaube, was mir wichtig wäre, dass wir wieder zu so klassischen Modellen wieder zurückkommen. Ja, so Fragen von Fairness, von Vertrauen, von Gentleman Agreement, ja, also Verlässlichkeit aufeinander. So wie man früher gesagt hat, ein Handschlag, der reicht im Prinzip aus. Das wäre schön. Da haben die Banken in der Vergangenheit leider ihren Teil dazu beigetragen. Nicht die Volksbank Drossingen, davon bin ich überzeugt. Und auch viele, viele andere Genossenschaftsbanken oder Sparkassen nicht, aber eben manch andere große Bank. Und das hat natürlich dann eben auch einiges vergiftet, denke ich mal, im Miteinander. Und wenn wir da wieder hinkommen könnten, dass man wirklich als Kunde zur Bank kommt und sagt, hier gehe ich ohne Vorbehalte rein, hier weiß ich, hier werde ich gut bedient, hier werde ich mit meinem Anliegen ernst genommen, hier kann ich im Prinzip blind unterschreiben. Ja? Wenn das im Prinzip die Konsequenz wäre und das Ziel wäre, dann wäre das wirklich ein ganz, ganz schönes Bild, denke ich. Ja.
Andere sparst du dir ein?
Ja, das sind dann auch so, also das wäre so ein bisschen, glaube ich, so von der ethischen oder moralischen Seite, von dieser solidarischen Seite so der Hauptwunsch. Wenn es jetzt eben für unser Haus geht, glaube ich, dass ich uns selber einfach viel Glück wünsche auf diesem Weg. Wir weisen aktuell nach wie vor sehr gute betriebswirtschaftliche Zahlen aus, ja. Aber uns ist natürlich auch bewusst, dass die Welt sich dreht, ja. Und eben wie der Kollege schon gesagt hat, wenn ich das jetzt für uns, aber auch für die Region, für Drossingen mir das so wünschen dürfte und modellieren dürfte, dass dann diese Bank eben auch noch so, wie sie jetzt sich entwickelt und wie sie dasteht, dass es die dann auch in vielen Jahren gibt. Ja. Und ich glaube, das wird allen Beteiligten gut tun, ne, der Bank und auch der Bevölkerung und der Region hier. Ne. Das wäre so ein zweiter Punkt. Dritter Punkt, was haben wir sonst noch? Ich glaube, wir lassen es bei den beiden.
Immer einen in der Reserve haben, das ist immer wichtig. Man weiß ja nie, ne? Das ist schon ganz gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal für eure Zeit. Es hat mich sehr gefreut, mal ein bisschen hinter die Kulissen von zwei Vorständen zu blicken. Ich freue mich auf längere Zeiten mit euch. Ja, es wird super. Vor allem bin ich jetzt richtig baff, was wir dann doch für Technologien haben, die wir alle noch gar nicht so richtig wissen, was da eigentlich vielleicht doch noch auf uns zukommt und dann wir PP streichen können. Ist auch nicht schlecht. Und ich möchte mich ganz gerne mit so einer Art Lebensmotto von euch verabschieden, was jeder von euch wahrscheinlich auch hat. Und das nehme ich so als die letzten Worte.
Die letzten Worte, okay.
Also positiv formuliert, ja, die Pose. Ja. Also ihr könnt wieder zurückspulen, das immer wieder anhören, sind nie die letzten Worte.
Ja, Stefan lacht immer, weil ich so ein, zwei Sätze habe, die ich immer sage. Aber ein Satz, der ist mir immer wichtig, und zwar: Wir können sie ja mal probieren, es könnte gut werden. Und danach richte ich mich so ein bisschen.
Auch schön. Ja. Stefan?
Also für mich ist das Allerwichtigste die Gleichheit und die Gleichberechtigung von allen Menschen. Das ist für mich das Allerwichtigste, vielleicht auch von der juristischen Prägung her. Aber dass man sagt, dass man sich nicht aufspielt, meint, über jemanden zu stehen, sondern dass man sagt, egal welche Herkunft, egal welches Alter, alle Menschen sind letztendlich gleich in dieser Gesellschaft und das hat diese Gesellschaft auch groß gemacht. Und deswegen sollte man dieses Thema, glaube ich, auch noch viel mehr in den Mittelpunkt stellen, als es im Augenblick glücklicherweise in unserer Gesellschaft eben etabliert ist.
Wunderbar. Ich würde mal sagen, haben wir heute wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald.
Alles klar. Vielen
Dank, Sascha.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.